April 2020, Riekenbüren. In Riekenbüren waren nach Ursula Berghoffs Beerdigung die schwarzen Anzüge und Kostüme schon wieder ausgebürstet worden und unter Plastikhauben in den hinteren Ecken der Schränke verschwunden. Niemand war zurzeit schwer krank, es waren keine weiteren Beerdigungen abzusehen. Doch es gab ja noch jene Fälle, in deren Todesanzeigen standen, plötzlich und unerwartet. Und so kam es, dass kurz nach Ursula Berghoffs Tod eine weitere Beerdigung begangen werden musste. Die Tote war keine Riekenbürnerin, stammte aber aus der Gegend und wäre deshalb vermutlich schneller als andere Zugezogene integriert worden, wenn es dazu noch hätte kommen können. An diesem Tag wurde Ursula Berghoff zum ersten Mal schmerzlich vermisst, die in der Vergangenheit stets dafür gesorgt hatte, dass in Riekenbüren die Neuigkeiten schnell herum waren. Diesmal dauerte es länger, bis alle wussten, Ria Jakobson war gestorben. Am Abend war sie zu Bett gegangen wie immer, vielleicht ein bisschen müder und erschöpfter als sonst, ein wenig kurzatmiger und deprimierter als an den Tagen vorher, aber ihr Mann war dennoch ohne große Sorgen neben ihr eingeschlafen und am nächsten Morgen neben seiner toten Frau aufgewacht. Schlimmer, die kleine Jana war in das Doppelbett ihrer Eltern gekrabbelt und hatte sich an ihren Vater geschmiegt, weil die Mama so komisch kalt gewesen war und nicht wie sonst reagierte, wenn sie zu ihr unter die Decke schlüpfen wollte. Hasso war derart erschüttert, dass er seine Schwester anrief. Britt geriet prompt in Sorge, als sie die Stimme ihres Bruders hörte. »Ist was passiert? Du hast dich ja schon ewig nicht mehr gemeldet.« Dieser Satz riss Hasso aus seiner Bestürzung. Er vergaß den Grund seines Anrufs und gab ärgerlich zurück. »Du auch nicht.« Statt sich gemeinsam darüber zu grämen, dass eine noch junge Frau aus dem Leben gerissen worden war, dass drei Kinder ihre Mutter verloren hatten, dass ein Ehemann nicht wusste, wie er demnächst mit dem soeben gepachteten Betrieb und darüber hinaus mit Haushalt und Kindererziehung klarkommen sollte, diskutierten sie darüber, wen mehr Schuld traf, dass der familiäre Kontakt in den letzten Jahren eingeschlafen war. Und wie immer in ähnlichen Situationen stiegen sie auf einen Zug auf, mit dem sie in die Vergangenheit reisten. An sämtlichen Bahnhöfen vorbei, an denen Verwandte dem Zug nachschauten oder aber aufsprangen. Ihre Eltern, Olaf und auch Dennis, die ihnen nicht mehr zuwinken konnten. Nicole, die mit ihrer Aufgabe in der Knut-Augustin-Stiftung glücklich geworden war. Kari, die beinahe auf die schiefe Bahn geraten wäre, ihre Tochter, die so schön war, dass sie nicht nach Riekenbüren passte, ihr Sohn, der das Vermächtnis seines Großvaters weitertragen würde. »Ich gebe zu«, sagte Hasso, »dass ich Bedenken hatte, als Kari einen Schwarzen heiratete, und unsere Eltern erst, aber sie hatten beide mittlerweile kapiert, dass man besser den Mund hält und sich nicht einmischt. Und wenn man jetzt eine wunderschöne Enkeltochter ansieht...« »Sie kommt ganz nach Hajo.« Eine kleine Pause entstand, in der beide das Gleiche dachten. Hasso sprach es aus. »Es ist traurig, dass ich keine Enkelkinder haben werde.« Britt seufzte. »Ich verstehe es nicht. Nicole ist so eine liebe Person. Jeder Mann hätte froh sein können, sie zur Frau zu bekommen. Aber auch hier dachten sie beide das Gleiche, wenn es diesmal auch niemand aussprach. Alle mochten Nicole. Aber leider hatte sie sich optisch zum Abbild ihrer Großmutter entwickelt. Frieda Heflick war in ihrer Jugend immer das Mauerblümchen gewesen, hatte lange warten müssen, bis sich ein Mann fand, der sie heiraten wollte. Und das war dann Edward Heflick gewesen, der mit seinem lahmen Bein bei den Frauen, die ihn vor der Kinderlähmung attraktiv gefunden hatten, keine Chance mehr hatte. Nicole hatte Friedas Figur geerbt, war breithüftig, hatte ein ausladendes Gesäß und dicke Beine. Ihr Gesicht war blass, ihre dünnen Haare waren für keine Frisur zu gebrauchen. Als sie in eine Sonderschule geschickt wurde, weil sie mit dem Lesen und Schreiben nicht zurechtkam, war sie noch unattraktiver geworden. Sie war scheu und verschüchtert und traute sich selbst nichts zu. Das allerdings hatte sich geändert, seit sie wusste, dass sie nicht zu dumm zum Lesen und Schreiben war, sondern unter Legasthenie litt. Nicole hätte niemals eine Sonderschule besuchen dürfen, aber diese Erkenntnis kam zu spät. Zum Glück hatte Britt dafür gesorgt, dass ihre Nichte dennoch ihren Berufswunsch erfüllen konnte. Nicole hatte sich nichts sehnlicher gewünscht, als in einem Büro zu arbeiten und vor einer Schreibmaschine zu sitzen. Natürlich war niemand bereit gewesen, sie einzustellen, aber Britt hatte es trotzdem gewagt. Ihre Freundin Romy war zu jener Zeit noch die Leiterin der Knut-Augustin-Stiftung gewesen. Unter ihren Fittichen wuchs Nicole zu einer passablen Büroangestellten heran. Die Prüfung zur Bürogehilfin hatte sie zwar nicht bestanden, aber Romys Nachfolgerin wurde sie dennoch. Von Vitamin B wurde zwar oft abfällig geredet, aber Brit hatte nie bereut, dass sie Nicole eine Chance geboten hatte. Und auch Kari und Hajo hielten große Stücke auf sie. Hasso versuchte fröhlich zu klingen. Nicole ist glücklich in der Knut-Augustin-Stiftung. Sie braucht keinen Mann. Und für Kinder ist es ja sowieso zu spät. Brit schwieg eine Weile. Dann fragte sie zögernd, »Aber du meinst, sie wünscht sich noch immer eine Familie?« Hasso schien sich genau zu überlegen, wie er antwortete. »Tut das nicht jede Frau?« Nein, da war Brit anderer Meinung. Heutzutage gibt es viele Frauen, denen ihr Beruf wichtiger ist. Aber nicht Nicole. Über diese Antwort musste Hasso nicht lange nachdenken. Und du meinst Nicole und Lutz Jakobson? Brit sprach den Satz nicht zu Ende. Hasso wusste natürlich, was sie meinte. Jeder bekäme das, was er sich wünscht. Wie gut verstehen sich Nicole und Lutz Jakobson denn? Fragte Brit vorsichtig. Hasso wusste genau, worauf seine Schwester abzielte. »Ich will nicht pietätlos sein, aber das wäre tatsächlich herrlich, wenn die beiden sich gut verstehen würden. Dann bliebe die Schreinerei Wunder in der Familie.« Seine Schwester hatte ihn nicht auf diesen Gedanken gebracht. Er war ihm schon selbst gekommen. Allerdings traute er sich nicht, ihn Halina gegenüber zu äußern, die es sicherlich unanständig gefunden hätte, so kurz nach Ria Jakobsons Tod den Ehemann mit Nicole verkuppeln zu wollen. So tat es ihm gut, dass Brit die gleichen Gedanken hatte wie er selbst. »Ich könnte mir vorstellen, dass Nicole gerne bereit ist, Lutz Jakobsohn ein bisschen unter die Arme zu greifen«, sagte Brit.